Time Warp. Eine entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Märzfolge von Time Warp. Ich bin die Sarah.
Und ich bin Bene.
Und dieses Mal sehen wir uns in echt. Wow, ich kann dich anfassen.
Yay, Sarah ist wieder im Lande, sie wurde wieder reingelassen, erfreulich.
Ja, sie haben mich durch Frankreich durchgelassen und ich konnte auch ganz, ganz einfach von Straßburg wieder nach Deutschland einreisen. Ohne Probleme. War ein bisschen verrückt. Und wie fühlt es sich an, wieder in Deutschland zu sein? Wie saß du in der Bahn? Nicht anders als vorher. Ist ja noch der gleiche Zug.
Ab Grenzort dann direkt Verspätung aufgetürmt.
Nein, was? Wir hatten in Frankreich mal eine Stunde Verspätung und sonst keine Probleme. Wir sind auch nur einmal mit der DB gefahren, also vielleicht hatten wir einfach Glück. Nee. Ja, wieder gut zu Hause angekommen und natürlich geht's wieder gleich weiter.
Ja, und wir sind auch mit den Fakten in verschiedenen Ländern unterwegs. Es geht nämlich zum einen um einen großen amerikanischen Mythos und in meinem zweiten Fakt um ein wöchentliches Fernsehereignis, was unser aller Leben geprägt hat.
Bei mir geht um ein Ereignis, das für Afrika sehr wichtig ist, für afrikanische Staatsmythen, aber in Deutschland oder in Europa nicht so bekannt ist, das Ereignis. Und im zweiten Fakt, da gehen wir wieder zurück in die Haushalte, und zwar nicht nur deutsche Haushalte, sondern auch US-amerikanische und also europäisch auf jeden Fall auch noch, mit etwas Spielbaren, was man da wohl überall findet.
Okay, ich glaube, ich habe einen leisen Verdacht, worum es gehen könnte.
Ich glaube, es ist nicht so schwer jetzt.
Aber bevor wir dahin kommen, muss man jetzt natürlich noch die Getränke- und Snacklage klären. Und dafür habe ich mal wieder natürlich das wichtigste Kriterium eines guten Bieres bewertet, und zwar das Etikett. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, Sarah.
Gerne. Also man muss sagen, das Etikett ist wow. Das muss nicht unbedingt ein Bieretikett sein, das könnte auch so eine fancy Limo oder Mate sein, finde ich. Und zwar ist da ein, ich würde sagen, das schaut aus wie so ein Löwe oder Wolf oder so, oder wie so ein Hund, gezeichnet drauf. Auf dem Rücken so dahinter eine Sonne. Der scheint auch irgendwie, also irgendwie scheint der schnell zu rennen, aber irgendwie auch nicht. Und er ist ganz, ganz, ganz bunt, so rot und dann ein bisschen so türkis und so. Und reißt der Mauer ganz weit auf und dann steht nur darunter das Helle. Ein großartiges Bier. Da bin ich also schon so mit so hohen Tönen.
Ja, so ein Etikett würde uns ja nicht anlügen. Das muss ja dann auch stimmen.
Was ich interessant finde, es steht sogar der Künstler drauf, James Miller.
Also wenn das Bier auch nur ansatzweise der Qualität des Etiketts entspricht, dann kann er eigentlich nicht schief gehen. Sagen wir, probieren einfach mal.
Das stimmt, da bin ich jetzt gespannt. Prost! Es riecht schon hopfig. Und es schmeckt auch hopfig.
Das ist ein sehr multidimensionaler Geschmack.
Und fruchtig. Ich finde, es schmeckt auch sehr fruchtig. Das leitet doch so, ich meine jetzt im März, da beginnt doch dann auch langsam so der Frühling. Passt. Wir hätten mal einen Frühlingsmärzen, könnte man dafür nicht aussagen. Es ist kein Märzen, aber Frühling. Frühling wird passen.
Es ist einfach wirklich sehr angenehm, finde ich. Mir auch nicht zu schwer, also bin sehr happy.
Ja, ist auf jeden Fall sehr erfrischend, ich mag das. Wie es jetzt mit den Snacks ausschaut, keine Ahnung. Die sind von weit, weit her. Und zwar wurden die mir aus Indonesien mitgebracht. Und ich habe selber keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Banane ist. Banana Kongyolmi.
Das sind ein großer und ein kleiner Affe abgebildet, die einen Baum festhalten.
Und es ist sogar glutenfrei. Next. Also ich bin überrascht, positiv überrascht.
Also es ist sehr bananig, natürlich, genau, also dieses Bananenaroma, was man kennt. Aber ich mag die Konsistenz sehr gerne.
Ich finde, es ist nicht so, also ich habe es irgendwie schlimmer, aber ich habe an diese Maispuffstangen von kleinen Kindern gedacht. Und die finde ich schrecklich. Und die sind nicht so trocken, die sind ein bisschen für so Puffer echt saftig. Aber ich finde, das kann uns gut begleiten. Also ich hatte ein bisschen Angst, was das ist, aber finde ich, das bringt uns doch hier gut durch. Und wir starten auch gleich durch am 1. März. Ich finde, das ist immer so langweilig, wenn man den 1. nimmt. Aber gut, das war halt eben der 1. März. Und zwar habe ich ja schon angeteasert, dass wir uns in Afrika bewegen. Und ich habe das durch Zufall irgendwo mitbekommen. Dachte mir, oh, das ist ja ein richtig cooler Fakt für Time Warp. Und muss mich dann selber erstmal ein bisschen einlesen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was so afrikanische Geschichte, abgesehen von so Kolonialgeschichte, bin ich richtig schlecht. Also was da sonst so war und wer wo geherrscht hat und alles Mögliche, weiß ich nicht. Kennst du dich ja irgendwie aus?
Nee, leider wirklich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, naja, das ist doch eigentlich dann mal auch kein schlechtes Zeichen, das kann ich das mal in Time Warp mit einfließen lassen, weil es bestimmt nicht nur mir so geht. Und zwar, ich muss jetzt sogar gleich einsteigen eigentlich damit, geht es um die Schlacht von Adwa. Hast du von schon was gehört?
Nee.
Ich vorher auch nicht. Was für eine Überraschung, nicht? Und Adwa liegt im Norden des heutigen Äthiopiens. Ich weiß nicht, weißt du, wo Äthiopien liegt?
Ja, Osten.
Ja, genau, da so ja, Nordosten am Horn von Afrika. Ich dachte mal, das Horn wäre im Süden, aber das ist das Kap und das Horn ist da. Ja, im Nordosten Afrikas. Und die Schlacht von Adwa ist eben eine Schlacht, die ja eigentlich dann das Ende des äthiopisch-italienischen Kriegs von 1894 bis 96 war. Und als ich das gelesen habe, war ich auch immer so, what? Also ich hatte auch nie so richtig aufgeschrieben, dass Italien auch in Afrika irgendwelche kolonialen Bestrebungen hatte. Das war mir neu. Aber das, da dachte ich mir schon, okay, also das ist doch prädestiniert dafür, dann nochmal weiter in die Tiefe zu gehen. Und genau, also Italien hatte da eben auch Bestrebungen, koloniale Bestrebungen in Afrika Kolonien zu gründen und Italien hat bereits davor schon 1890 in Eritrea, was dem Äthiopien liegt, eine Kolonie gegründet und die Lage ist also sehr heruntergebrochen. Ich sage jetzt wahrscheinlich öfters Äthiopien, aber meine natürlich nicht Äthiopien heute, sondern beziehe mich auf das Gebiet damals, weil damals war es noch kein Äthiopien. Damals war es das Kaiserreich Abessinien, das auf dem Gebiet vom heutigen Äthiopien und vom heutigen Eritrea ist. Aber falls ich mal Äthiopien sage, meine ich das. Und genau, das Kaiserreich Abessinien ist hervorgegangen aus dem spätantiken Reich von Aksum. Also war auch quasi da in dieser Region und dieses Kaiserreich, man ist sich nicht ganz so sicher, bis wann man das datiert, aber auf jeden Fall 12. oder 13. Jahrhundert, das ist auch noch eine sehr weite Spanne, aber für uns ja trotzdem zum Verorten gar nicht mal so schlecht. Und es gab es bis 1974 und das ist so das Background-Wissen, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also auf jeden Fall, dass das da lang drüber hinaus gedauert hat, über die Zeit, in der wir uns gerade bewegen, Ende des 19. Jahrhunderts. Man hat in dieser Schlacht von Adwa eben auf einer Seite Italien und auf der anderen Seite das Kaiserreich Abessinien unter Kaiser Menelik II. Und was total interessant ist zu erwähnen, dass Menelik zunächst von Italien unterstützt wurde in seinen Bestrebungen, Kaiser zu werden, weil nämlich davor noch Johannes der IV. Kaiser war von Abessinien. Und Italien wollte die internen äthiopischen Konflikte ausnutzen, um den eigenen Einfluss in Ostafrika auszubauen. Und da kam es dir natürlich ganz recht, dass Menelik eben ja da gegen den amtierenden Kaiser vorgehen wollte und da halt auch eigene Interessen hatte. Nicht nur Italien hatten aber quasi Expansion als eigenes Interesse, sondern Menelik eben auch. Und zwar dann eben auf dem afrikanischen Kontinent, auf den anliegenden Gebieten, verfolgt er auch eine afrikanische Expansionspolitik, vor allem aus ökonomischen Interessen, an die Rohstoffe da zu gelangen und um die dann nach Europa verkaufen zu können, zum Beispiel eben auch an Italien, um da halt dann Güter entgegen dann zu bekommen. Als es Menelik dann aber durch die Hilfe Italiens auf den Thron geschafft hat und Kaiser war, und er durch die auch Waffenlieferungen auch aus Italien sich stark und mächtig gefühlt hat, auch militärisch stark genug gefühlt hat für eine militärische Auseinandersetzung, hat er sich gegen Italien gewandt und ist eben nicht mehr oder ist den Gebietsansprüchen Italiens eben nicht mehr nachgekommen und hat sich dagegen gewehrt. Und so kommt es dann eben zu dem äthiopisch-italienischen Krieg dann zwischen eben Italien und dann Äthiopien unter dem Kaiser Menelik dem II. Und was ganz interessant ist, weil Italien hat Äthiopien da ja doch unterschätzt, was dann Kaiser Menelik doch noch mobilisieren kann in der Bevölkerung, weil die hatten noch zwar keine Armee, aber sie hatten Ausstattung für Soldaten und dadurch, dass dann über 100.000 Personen mobilisiert werden konnten, die dann quasi auf äthiopischer Seite kämpften, waren die dann auch dementsprechend gut ausgestattet und auch mit Waffen, die auch mit den Waffen Italiens mithalten konnten. Und was man auch noch sagt, also wir sind schon ein bisschen weiter, wie dann dieser Krieg ausging. Vielleicht könnt ihr schon denken, der Krieg ging mit einem Sieg Äthiopiens und einer Niederlage Italiens aus, dass die italienischen Offiziere sich nicht so ganz an die eher vorsichtigen Anweisungen des Oberbefehlshabers gehalten haben, sondern mehr auf eigene Faust agierten und es dann einfach den Äthiopiern in die Hände fiel und dann das für die dann, das erleichterte, die italienische Armee zu besiegen. Und was ich auch total interessant und spannend fand, weil es für mich so war, ja okay, passt doch irgendwie voll rein, so koloniale Expansionsbestrebungen und so. Aber tatsächlich war das in der italienischen Bevölkerung gar kein so großer Rückhalt für diese koloniale Expansion Italiens. Und dass die Niederlage in diesem Krieg in Äthiopien dann zur Folge hatte, dass die amtierende italienische Regierung abtreten musste. Und das behalten wir uns mal im Hinterkopf, weil das wird später noch ganz interessant, weil später gibt es dann tatsächlich auch mal italienische Expansionsbestrebungen auf genau dem gleichen Gebiet mit mehr Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo ich darauf eingehe, warum diese Schlacht jetzt nicht nur als Fakt einfach so interessant ist zu erzählen, dass man ein bisschen mal irgendwie lernt, okay, wie war das so geopolitisch in Afrika, sondern afrikanisches, ich sage es mal, Reich hat gegen eine europäische Macht gewonnen. Und das war da nicht gang und gäbe. Das war nicht gewöhnlich, dass das so ausläuft. Und deswegen wurde es auch total unterschiedlich einfach rezipiert, also zu der Zeit noch. Zum Beispiel, dass im Jahr seitens der USA eher so gedeutet wurde oder versucht wurde zu erläutern, dass ja Äthiopier auch keine Schwarzen sind, sondern Weiße sind. Was auch total interessant ist, weil sich Menelik selber als Weiß sogar identifiziert. Seitens der schwarzen Bevölkerung, aber zum Beispiel auch in Haiti oder so, wurde das als total positiv bewertet und irgendwie so als das gelobte Land irgendwie in Afrika betrachtet. Also da gibt es auch total Spannungen und es ist natürlich auch viel super spannend, sich damit noch näher zu beschäftigen. Und weil eben eine europäische Macht eben auf dem afrikanischen Kontinent eine Niederlage hatte, eine Schlacht verloren hat und es auch die einzige Niederlage von kolonialen Truppen in Afrika ist, wobei die einzige ist ein bisschen schwierig gesagt, aber zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten da noch Kolonien in Afrika, Großbritannien, Deutschland, weiß ich nicht, es war da noch jemand?
Frankreich,
stimmt, genau.
Und Belgien.
Und weil das eben quasi Äthiopien eben gesiegt hatte als afrikanisches Land, wird Äthiopien auch heute noch als das Land betrachtet, das eben nicht kolonialisiert wurde auf dem afrikanischen Kontinent, weil eben alle anderen eben in dieser Zeit ja den europäischen Mächten unterlagen.
Genau, aber es war ja nicht der letzte Versuch Italiens, Äthiopien quasi einzunehmen. 1935 ist es ja dann durchaus besser gelaufen für die Italiener, auch wenn es auch da strategische Probleme und Probleme mit Generälen gab, die gemacht haben, was sie wollten.
Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich auch noch heraus, was ich vorhin angeteasert hatte. Also ich wollte gar nicht so genau darauf eingehen. Es gab auf jeden Fall nämlich nochmal einen Abessinienkrieg unter Mussolini gegen Äthiopien, was irgendwie, ja, quasi um für diese Niederlage sich zu rächen oder irgendwie so. Also so als ich irgendwie, oder wurde es quasi verkauft. Das ist, also völkerrechtlich quasi gesprochen, wurde aber Äthiopien da eben von Italien besetzt, weil es davor nämlich schon eigenständiger Staat war. Und deswegen redet man nämlich nicht mehr davon, dass es eben kolonialisiert, sondern eben besetzt wurde. Oder von, ja, genau, von Italien besetzt wurde. Und deswegen sagt man eben, dass es eben das einzige Land in Afrika ist, das nicht kolonialisiert wurde, obwohl es durchaus nochmal einen anderen Krieg mit einer europäischen Macht, eben nochmal Italien gab. Aber völkerrechtlich gesehen war es dann eben kein Kolonialgebiet. Und was ich auch echt interessant fand, ist, dass es auch von dieser Eroberung, damals dann auch noch Abessinien, durch Italien auch von zum Beispiel den USA oder der Sowjetunion gar nicht anerkannt wurde.
Genau, es hat so ein bisschen aber gleichzeitig die Schwäche des Völkerbundes, also dieses Vorläufers der Vereinten Nationen gezeigt, weil Abessinien da auch Mitglied war im Völkerbund, das heißt, wie du gesagt hast, anerkannt als ganzer Staat und Italien trotzdem einen Eroberungskrieg geführt hat und keine der anderen Mächte daraus größere Folgen als ein paar Sanktionen, die dann auch wieder aufgelöst wurden, als Abessinien besiegt war, gezogen hat. Also das war ein ganz einschneidendes Erlebnis in der Hinsicht, dass es halt Diktatoren wie Hitler gezeigt hat, dass der internationale Schutz von kleinen Staaten wirklich nicht so viel ausmacht, leider.
Ja, genau, das mit dem Völkerbund hatte ich auch gelesen. Aber dadurch, dass das jetzt ja eigentlich ein anderer Krieg war, würde ich da gar nicht mehr so drauf eingehen. Das, was ich interessanter fand, ist, wie das quasi in der heutigen Erinnerungskultur ist, weil es ja nicht nur für Äthiopien selber die Schlacht von Adwa so, ja, so eine besondere Bedeutung hat, sondern auch über Äthiopien hinaus in anderen afrikanischen Ländern. Und ich finde es schon sehr maßgebend, wenn es in Äthiopien drei Gedenktage gibt, die einerseits einmal mit der Schlacht von Adwa, aber auch natürlich mit dem anderen Krieg, dem späteren dann, zusammenhängen und halt eben an diesen Unabhängigkeitskampf, der ja dann quasi im Abessinienkrieg eigentlich immer irgendwie noch weiterging. Und das war ja dann, also kann ich mir vorstellen, sehr, sehr aufgeladen. Genau, dann gibt es ja eben den 2. März und dann noch eben zwei Tage, der 19. Februar und der 5. Mai, die an den Abessinienkrieg dann erinnern. Auf jeden Fall ist das wohl anscheinend in der heutigen Erinnerungskultur, ohne das Näheres zu wissen, doch noch vielleicht präsentes Thema. Ich habe aber auch, also ich meine, Äthiopien ist heute auch jetzt nicht, sagen wir mal, ein total friedliches Land. Also da gibt es immer noch Auseinandersetzungen und alles. Nicht so geeint, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man sich jetzt nur da auf diese Gedenktage oder so bezieht.
Genau, aber es ist, wie das hattest du ja auch schon erwähnt, ist dieser Mythos des antiken Königreichs.
Das überdauert,
Äthiopien,
ja,
das dann überdauert hat bis heute.
Und zwar unabhängig.
Genau,
dann,
genau.
Ja, voll.
Und es spielt, wie du sagst, glaube ich, wirklich eine sehr große Rolle. Und irgendwie natürlich auch sehr stark mit Christentum verbunden.
Das fand ich nämlich auch total interessant. Das ist ja auch ein christlich geprägtes oder ein christliches Land. Ich weiß gar nicht, was da die Zahl ist. Aber genau, und zum Beispiel nordafrikanische Länder oder so sind ja doch eher muslimisch.
Ich glaube, es gibt auch Bischofsgeschichten, die dann mit Äthiopien zusammenhängen. Also aus diesem Mythos heraus ist es natürlich ein ganz hervorgehobenes Land und die Geschichte des späten 19. und 20. Jahrhunderts, wo genau Äthiopien dann sogar selber sein Territorium vergrößert hat und eben nicht besiegt wurde von europäischen Mächten. Das ist genau das, was es sehr besonders macht.
Ja, wobei das finde ich, also das wäre auch total interessant, das zu untersuchen. Also kann jetzt dann in dem Sinne die Schlacht von Adowa, kann man das als Erinnerungsort für eine afrikanische Unabhängigkeit sehen? Überhaupt, ist das heute überhaupt so, also man kann sie einmal untersuchen, was für eine Bedeutung hat das, aber ist das so in Äthiopien direkt so ein krasses Ding oder nicht? Weil ich das auch irgendwo gelesen hatte, ich so, okay, es ist halt eine total spannende Frage, dem nachzugehen. Oder vielleicht sogar über Äthiopien hinaus, ob man das sagen kann oder halt nicht.
Genau.
Das ist jetzt die Frage.
Ja, aber es ist halt genau auch die Frage, weil Äthiopien ja wirklich jetzt auch ein Vielvölkerstaat war schon damals und dann auch viele, in Anführungszeichen, unterworfene Völker dabei waren, die eben vom König besiegt wurden. Also eben die Frage, ob da wirklich dann alle so begeistert waren, dass die Führung an der Macht geblieben ist.
Vom Kaiser, oder?
Genau, Kaiser, ja, du hast recht, genau. Und vielleicht noch als letzten Punkt zu diesem Zweiten Krieg. Da habe ich eine deutsche Quelle zugelesen, neulich tatsächlich. Und da war dann auch diese Argumentation, ja, das ist ja ein Reich, ein Staat mit Sklaverei. Und das heißt, es bräuchte diese europäische Kultur, damit die endlich mal ihre althergebrachten Stammeswesen auflösten und damit die Rohstoffe auch wirklich effizient ausgebeutet werden. Staatssystem. Also man muss natürlich mitdenken, dass das unter dem Eindruck des Nationalsozialismus geschrieben ist. Aber das war eben die Denkweise der europäischen Staaten. Ja, das ist ja ein absolut rückständiges, auf Stammesgesetzen beruhende Staat. Und jetzt kommt dann endlich die Kultur mit den Italienern.
Und was ich zu Äthiopien noch gerne sagen möchte, dass Äthiopien auch als Wiege der Menschheit gilt, dass da wohl die ersten, oh Gott, wie heißt das dann? Also quasi, wenn man dann auf zwei Beinen angefangen hat zu gehen. Mhm. Mein Allgemeinwissen verlässt mich gerade. Aber ja, genau. Also finde ich Äthiopien ein sehr interessantes Land. Lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Egal, in welcher Zeit man sich anscheinend befindet.
Gehen wir von einem nationalen Mythos zu einem anderen. Wir versetzen uns in das Jahr 1836 und eine heroische Truppe von etwas unter 200 Mann hält ein kleines Gebäude, das zur christlichen Missionierung gedient hatte und als Festung aufgebaut wurde, gegen eine überwältigende mexikanische Streitmacht. Und ihr Märtyrertod inspiriert dann die anderen Texaner so sehr, dass in der großen Schlacht, die etwa einen Monat später stattfindet, die Unabhängigkeit Texas gewissermaßen besiegelt wird. So oder so ähnlich kennen vor allem natürlich die TexanerInnen, aber auch wir die Geschichte vom Alamo durch Fernsehproduktionen, beispielsweise von John Wayne verfilmt, kennt man dann auch die großen Helden dieser Schlacht, den Kommandanten des Forts, und dann gibt es noch einen ehemaligen Kongressabgeordneten der USA, der da eben auch zum Held wird. Um das alles zu sichern, hat jetzt der Gouverneur von Texas das 1836 Project ausgerufen, um gewissermaßen zu sagen, wir müssen die Besonderheit dieser Geschichte Texas, die sich die Unabhängigkeit erkämpft haben, hervorbringen. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass diese Geschichte dann bei jeder Führerscheinprüfung denen in die Hand gedrückt wird. Also das fand ich irgendwie auch ein ganz interessantes Beispiel, aber es wird alles dafür getan, um diese Besonderheit der texanischen Geschichte hervorzuheben. Der Ort ist auch Kulturerbe, ein großes Museum. Das Problem daran ist, diese Geschichte ist falsch, so wie sie erzählt wird. Denn
Ich muss jetzt kurz fragen. Also die Unabhängigkeit Texas, von wem?
Von Mexiko.
Von Mexiko. Ich wusste es nicht. Mhm. Ich wusste nicht, dass Texas mal zu Mexiko gehört hat.
Nee, das genau, und das ist auch wirklich faszinierend. Dann spulen wir kurz in der Zeit ein bisschen zurück. 1822 wird Mexiko unabhängig vom Vizekönigreich Spanien.
Crazy.
Ist damit auch der Beherrscher dieses heutigen Texas. Der Landstrich ist sehr dünn besiedelt. Die spanische Regierung hatte noch einigen Amerikanern erlaubt, überzusiedeln, weil die sich dann selber verteidigen können gegen Comanchen-Stämme, die dort siedeln. Und das hatte auch damit einhergebracht, dass Sklaven in diesen Landstrich kamen. Also auf etwa 30.000, ich glaube, ein bisschen mehr als 30.000 Einwohner kamen dann 5.000 Sklaven, die unter anderem Baumwollfarmen betrieben haben. Diesem neu gegründeten Staat Mexiko passte das eigentlich gar nicht. Also da wurde der Sklavenhandel sehr stark beschränkt, weil man sich trotzdem gut stellen wollte mit diesem teilweise dann eben amerikanischstämmigen Bevölkerung, hat man ihnen einige Ausnahmen erteilt. Zwar Sklavenhandel verboten, aber gesagt, die Sklaven, die vor Ort sind, dürften noch bleiben. Im Zuge dessen, dass es dann in den 30er Jahren eine Revolution in Mexiko gab und eine Regierung an die Macht kam, die mehr für Zentralismus einstand und ihre Provinzen stärker verwalten wollte, wurden diese Sonderrechte aufgelöst. Und auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte, weil Texas jetzt ja gerade viel in den Medien ist mit der Immigration Crisis. Damals gab es das gleiche Problem aber für die Mexikaner, denn die Amerikaner sind in Massen eingewandert und so wurde auch die Verwaltungsbasis der Mexikaner untergraben in gewisser Weise. Genau, aber der Konflikt war vorprogrammiert. Sklaverei wurde dann tatsächlich auch nominell verboten. Und das passte diesen Sklavenhaltern in Texas so gar nicht.
Aha, okay.
Das heißt, dieser jetzt so als ja, amerikanische Geschichte der Unabhängigkeit gegen die bösen, unterdrückerischen Mexikaner ist eigentlich eine Geschichte von Sklavenhaltern, die 30 Jahre vor dem amerikanischen Sezessionskrieg schon gesagt haben, ja, wenn ihr uns verbietet, Sklaven zu halten, dann führen wir eben Krieg gegen euch.
Mhm. Und interessant, das ist mir komplett neu, dass Texas mal zu Mexiko gehört hat, das eröffnet ganz.
Und die Helden dieser Schlacht von Alamo, die dann ihr Leben gegeben haben, sind genau dafür bekannt, für Sklavenhalter-Rhetorik. Es waren teilweise sogar selber Sklavenhalter. Ein Teil dieses Mythos, also es wird in Texas auch heute noch ganz oft gesagt, Remember the Alamo, ist dann eben auch, dass dieser brutale Herrscher Mexikos, Santa Anna, verfügt hat, dass alle Gefangenen umzubringen seien. Also es gab keine männlichen Überlebenden dieser Schlacht. Und das kam daher, dass ihm das überhaupt nicht passte, dass sich die USA indirekt einmischte in diesen Konflikt. Also es waren viele amerikanische Staatsbürger eben in diesem Landstrich Texas, der formal zu Mexiko gehörte, und haben auf Seiten dieser Sklavenhalter mitgekämpft. Und er hat diese Überläufer gewissermaßen zu Piraten erklärt und auf Piraterie stand die Todesstrafe. Also sie waren nicht Teil der regulären Truppen, das wäre in Ordnung gewesen, dann wären sie gefangen genommen worden, sondern sie waren eben Fremde oder Agenten fremder Mächte und dementsprechend galten sie eben dann als Todfeinde. Geschichtsschreibung hat dann anders funktioniert und so wurde eben aus dieser Geschichte von einer kleinen Gruppe privilegierter Weißer, die gerne machen wollten, was sie für richtig hielten, dann plötzlich eine Heldengeschichte von ein paar wenigen, die sich durchsetzen gegen die vielen, also 200 gegen 6.000. Und da sind wir dann im 20. Jahrhundert angekommen. Diese Filme von Walt Disney oder John Wayne sind in dem Zusammenhang mit dem großen Dualismus, Kommunismus gegen Kapitalismus zu sehen. Und für die stand dann Mexiko und Santa Anna als dieser Moloch, dieser zentralistisch regierte Staat, der alles durchplanen wollte. Und die Texaner dann eben als Widerständler gegen diese große Krake, die sich ausgebreitet hätte.
Das heißt, es wird komplett untergraben, was die eigentlichen Motive ja waren, die ja einfach nur den Sklavenhandel befürworten. Es ist ja krass. Ich meine, ich hätte jetzt nicht Bock, dass irgendwie, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, so der Staatsmythos, da wo ich lebe, darauf fußt, irgendwie auf der Verteilung von Interessen von Sklavenhaltern. Also wenn du es halt so sagst, ist es halt komplett unattraktiv. Aber klar, wenn du es in das andere Narrativ übersetzt, dann halt voll.
Genau, und es gibt ja den großen Anteil von hispanisch-amerikanischen Einwohnern von Texas. Also, und ich denke mir immer, wie fühlen die sich denn damit, dass jetzt hier so ein White Supremacy-Narrativ irgendwie an jeder Schule gelehrt wird. Ein Teil dieses 1836 Acts ist dann eben auch, dass verboten wird, eine andere Geschichte des Alamos zu erzählen. Genau, und vielleicht kannst du das Zitat eines ehemaligen Präsidenten und eines Gegners der Sklaverei, also ein Nordstaatler, John Quincy Adams, mal kurz vorlesen.
Sehr gerne. The war now raging in Texas was a war for the reestablishment of slavery where it was abolished. It is not a civil war, but a war between slavery and emancipation, and every possible effort has been made to drive us into this war on the side of slavery.
Also diese Absurdität eigentlich wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. US-Mittel wurden verwendet, um die Sklaverei zu verteidigen.
Richtig crazy. Es ist halt, also ich finde, es ist total spannend, wenn man da voll sieht, was so Geschichtsschreibung und das Narrativ, unter dem man halt Geschichte weitergibt, einfach so ausschlaggebend ist.
Ja. Und krass. Es gibt jetzt in den letzten Jahren verstärkt Initiativen, das ein bisschen zu ändern. Auch da natürlich wieder das Problem, die Leute, die dagegen aufbegehren, gehören eben nicht dieser weißen Mehrheit an. Jetzt gab es ein Buch von, ich glaube, drei weißen Autoren, das durchaus bemerkt wurde, mit dem schönen Titel Forget the Alamo. Also als Gegensatz zu diesem Remember the Alamo-Spruch, eben Forget the Alamo, die versuchen, diesen Mythos mit diesen unangenehmen Details zu kontextualisieren und so einen Gegenpunkt zu setzen zu diesem verordneten, heroischen Gedenken.
Wobei Forget dann finde ich auch, also ja, steht zwar entgegen zu diesem Slogan, aber eigentlich, also ja, sollte man sie einfach anders erinnern.
Genau, also dem wird dann natürlich die Krone aufgesetzt, weil dieses Alamo dann auch noch die Konnotation hat, dass es so als Missionsgebäude dazu genutzt wurde, viele einheimische Stämme teils eben auch mit Gewalt zum Christentum zu konvertieren. Also dann hat es auch noch diese Gewaltebene mit dabei, was dann wirklich einen perfekten Mix ergibt.
Sehr spannend auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass Texas mal zu Mexiko gehört hat. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das ist das, glaube ich, was ich jetzt am meisten mitnehme daraus. Und ich kann mich noch ausruhen, würde ich sagen.
Wir machen einen großen Sprung ins Jahr 1971, aber auch nur einen Tag weiter. Denn am 7.3. dieses Jahres lief das erste Mal eine Kultsendung. Und ich glaube, das kann ich sagen, ohne dass irgendwer widersprechen würde in Deutschland. Denn die erste Folge der Lach- und Sachgeschichten, die ein Jahr später in die Sendung mit der Maus umbenannt werden, lief über die Bildschirme. Damals noch im Stummfilm-Design. Also Musik war beispielsweise ähnlich, die Maus gab es auch schon. Genauso diese Wechsel aus Dokumentarfilmabschnitten und lustigen, comicartigen Geschichten und dazwischen immer Maus. Elefant und Ente kamen später dazu, aber Grundprinzip gab es schon, nur keine Sprecher. Die Idee war, Dinge zu zeigen, dazu fetzige Musik, also fetzig im Sinne von jazzige Musik. Und Armin Maywald hat in einem Interview neulich mal gesagt, er hatte das Gefühl, damals wurde zu viel geredet im Fernsehen und er wollte eine Gegenposition setzen und die Kinder, an die das gerichtet war, dann mehr sehen zu lassen. Davon ist man dann nach und nach abgekommen. Ich denke mir auch, was wäre denn die Sendung mit der Maus ohne diese tolle Stimme Armin Maywalds, der dann Dinge erklärt. Und ich glaube, da können wir uns ja auch einmal so ein bisschen austauschen, was das für uns ausmacht, aber einer der Macher hat auch erklärt, dass einer der großen Ziele war, die richtige Sprache zu finden. Man wollte nicht zu pädagogisch sein, aber man wollte natürlich auch die Kinder nicht überfordern. Also diese richtige Balance zu finden, ich finde, das macht die Sendung mit der Maus aus. Das ist einfache Sprache, ist verständlich. Man hat nicht das Gefühl, dass so eine große Hierarchie ist zwischen dem Sprechenden und dem er etwas erklärt. Also es ist weniger ein Vortrag, als vielmehr einfach ein entspanntes Gespräch. Es wird was erklärt, es wird versucht, die abstrakten Dinge irgendwie visuell, bildlich zu zeigen, zu vereinfachen. Es wird auch nicht versucht, alles bis ins Detail zu erklären, sondern es wird versucht, den Kindern oder dann eben auch den Erwachsenen ein Gefühl dafür zu geben, wie das entstanden ist und einfach Dinge aus dem Alltag zu nehmen und sie mit ein bisschen mehr Bedeutung aufzuladen. Und ich glaube, das ist so ein Erfolgsrezept, das bis heute funktioniert und eben nicht nur bei Kindern, sondern insbesondere bei den Erwachsenen. Also der Altersdurchschnitt hatte meine Studie ergeben, liegt auch bei 40 Jahren. Was für eine Kinderserie wirklich sehr bemerkenswert ist.
Ich habe gerade voll im Kopf dieses wenn die Maus so blinkt, dieses und dann dieses Weglaufen. Weil ich finde, das hat auch eine extreme Geräusch, also nicht extreme Geräuschkulisse im Negativen, aber es ist sehr mit diesen Geräusch verbunden, die Maus macht. Und das, also dieses Augenklimpern kam mir gerade total in den Sinn.
Ja, genau. Und ich meine, also es sieht ja schon irgendwie wie eine Maus aus, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Also diese orange Farbe.
Ja, genau. Sie geht halt auf zwei Beinen.
Also es ist einfach so ein ganz angenehmer Abstraktionsgrad. Und es dauert auch nur eine halbe Stunde, was natürlich für Kinder sehr angenehm ist. Und es ist natürlich auch ein großer Wechsel drin von Dingen, die passieren. Ich glaube, das gehört schon auch auf jeden Fall mit dazu. Wenn ich an die Sendung mit der Maus denke, dann denke ich auch ganz viel an diese Fabrikszenen.
Mhm, wo er so irgendwo unterwegs ist und sich sowas anschaut. Ne? Aber ich habe auch nur so ganz vage Erinnerungen noch.
Ja, also wie viele Fabriken ich dann gesehen habe. Und das ist unglaublich schwierig, da ja auch zu zeigen, wie es funktioniert. Also man zeigt da so einen Fabrikbottich und sagt, oh, da können wir jetzt nicht reinschauen, ich zeige es euch zu Hause. Und dann wird einfach so eine Küche umgeschaltet und da wird dann einfach ganz easy was zusammengemixt. Und man fühlt sich einfach mitgenommen. Das ist, glaube ich, dieses Gefühl, was die Maus erzeugt. Und was man ihr auch absolut zugutehalten muss, ist, dass sie auch wirklich schwierige Themen angesprochen hat. Also sie hat relativ viel um Behinderung gesprochen, Trauer. Weltberühmt und mit Preisen überschüttet wurde sie nach der Kernreaktorkatastrophe in Tschernobyl, wo sie den Kindern erklärt hat, was passiert ist. Also auch auf diese Art und Weise eben nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Aufgabe zu sehen, soziales Wissen allgemein verständlich zu vermitteln.
Ja, also wie gesagt, ich habe nur so ganz vage Erinnerungen, aber das war immer so unterschiedliche Sachen. Ich glaube, es sind so technische Sachen gewesen, hätte ich es auch nicht so oft angeguckt. Aber ich habe es auch nicht oft angeguckt, tatsächlich, die Maus. Ich glaube, das war mal eine Zeit, die immer ungünstig war bei uns. Ich habe den nicht so oft angeschaut. Ich kenne sie, aber nicht so oft. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, wie ich das immer fand.
Ja, bei uns lief das tatsächlich jeden Sonntag. Vor Mittagessen haben wir uns geschaut.
Aber ich kenne sie ja trotzdem. Das ist ja eigentlich auch das Krasse. Ja. Und hab also, es bleibt irgendwie trotzdem im Kopf. Oder auch, weil man es jetzt immer überall mitbekommt und es ja trotzdem noch nach wie vor ja auch interessant ist. Also eben nicht nur für Kinder interessant ist.
Und daraus resultiert natürlich eine große Marketingmacht. Auch da hat Armin Maywald drüber gesprochen. Es ging dann tatsächlich irgendwann zu weit. Da war die Maus dann einfach auf sämtlichen Produkten drauf, weil die so ein extrem positives Image hatte. Und man musste das wieder einbremsen und sich fragen, ja, welche Dinge können wir denn unterstützen? Wofür ergibt es denn Sinn, die Maus als Trademark herzugeben gewissermaßen? Jetzt gibt es die Fernsehsendungen zum Beispiel drüber. Also Maus als Symbol unglaublich mächtig und daraus resultiert natürlich auch, dass die Maus, genauso wie das Sandmännchen, das hatten wir mal, auch schon im Weltall war, sogar schon zweimal, wie ich erfahren habe.
Echt? Also als Kuscheltier oder?
Genau.
Ah, das ist also cool.
92, 93 ist sie schon mal hochgeflogen und dann mit Alexander Gerst, der auch gesagt hat, dass seine Faszination für Physik und das Weltall eben auch durch die Maus und die Lach- und Sachgeschichten erweckt wurde.
Oh, das ist aber süß. Mensch, da haben wir schon einiges vor mit jemandem schon im Weltall. Aber ich meine, gut, ist auch leicht, ein Kuscheltier mit hochzunehmen.
Ja, die Vermarktung der Maus ging dann auch so weit, dass es Spiele von der Maus gibt. Also da habe ich auch eins daheim, was wir wirklich sehr gerne immer mal wieder auspacken.
Ein Brettspiel?
Ja, genau.
Ach, krass. Wie passend. Ich wollte mich gerade sagen, es geht mit so Unterhaltungsindustrie weiter, aber mit Brettspielen ist umso besser. Es geht nämlich wirklich um Brettspiel. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn nicht, müsst ihr jetzt halt warten, bis es vielleicht nochmal Klick macht. Und zwar, das Witzige ist, ich habe sogar zwei Daten im März, die mit diesem Fakt zusammenhängen. Und ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht wirklich entscheiden. Also ich habe einmal den 23. März, da wird nämlich 1903 ein Patent beantragt. Und am 19. März 1935, da wird dieses Patent weiterverkauft. Also ihr seht schon, es geht um Patent und ich wusste auch nicht, dass man Spiele patentieren lassen kann. Aber es macht Sinn, weil man hat ja die Idee für ein Spiel und das lässt man sich patentieren. Auf jeden Fall geht es darum, um ein Spiel. Ich muss jetzt leider schon vorwegnehmen, wer dieses Spiel ursprünglich erfunden hat, weil das war lange nicht so klar. Und zwar wurde dieses Spiel, um das es sich handelt, von Elizabeth Maggie Phillips erfunden. Also die Grundstruktur wurde von ihr erfunden. Und die lebte so von 1866 bis 1948, damit wir so wissen, wo wir uns befinden. Ich finde es ja ganz interessant. Ich habe schon mal so ein paar weibliche Lebensläufe hier durch. Und was mir dabei auffällt, ist, dass gerade wenn wir uns so im 19. Jahrhundert bewegen, die meisten Frauen aus relativ progressiven Haushalten stammen. Und das ist bei ihr auch so. Denn ja, auch ihr Vater war so ein bisschen, also jetzt nicht feministisch geprägt, aber auch schon so, meine Tochter kann natürlich auch irgendwas machen, die muss jetzt nicht das Haus verarbeiten. Und sie hat auch relativ lange quasi alleine gelebt, für sich gearbeitet, als Stenografin und auch erst mit 44 geheiratet, was für die Zeit damals relativ spät ist tatsächlich. Was ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass sie, wie ihr Vater auf, Georgistin ist. Ich habe das noch nicht gehört. Weißt du, was das ist? Vielleicht Henry George?
Nee.
Okay, ich habe es auch noch nicht, also hat mir auch noch nichts gesagt. Auf jeden Fall, Georgisten oder Georgismus, also der Georgismus beschreibt das dann, wenn man eben den Ideen des Ökonomen Henry George folgt. Und GeorgistInnen sind dann eben BefürworterInnen dieses Georgismus von Henry George. Also es geht um so ökonomische Vorstellungen und Ideen, Konzepte. Und grundlegend sagt Henry George, dass es doch so sein sollte, dass Privatbesitz als Ergebnis von menschlicher Arbeit und von menschlichen Schaffens verstanden wird. Also dass man das quasi erarbeiten kann und erreichen kann. Und das, was daraus dann geschieht, auch dem Individuum gehören sollte. Und natürliche Ressourcen wie Grund, was man halt eben hat, landwirtschaftlichen Grund oder so, der soll allen gehören. Also eben nicht Einzelpersonen. Und weil das eben noch nicht so ist, also dass zum Beispiel Bodeneigentum ungleich verteilt ist, das ist halt nach ihm die Ursache für soziale Missstände oder für Wirtschaftskrisen oder so. Da brauche ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, aber das ist so quasi seine Ansicht. Er ist für eine freie Marktwirtschaft mit einer Bodenwertsteuer. Die ist wichtig. Also dass Landbesitzer eine Abgabe abgeben, an die Allgemeinheit. Also wenn man Land hat, dann soll man das eben dafür zahlen, für die Allgemeinheit. Und das wird auch als Land Value Tax oder als Single Tax verstanden. Und die gab es auch zu dem Zeitpunkt dann in manchen Staaten. Und der Wert des Bodens, was man dann eben zahlen muss, der geht eben durch die Umgebung und durch die Lage wird es bestimmt, ob das teuer oder nicht so teuer ist. Was man aber dazu sagen muss, Henry George grenzt sich aber auch gegen sozialistische Ideen ab, also sowas wie Enteignung oder so, das findet er auch nicht gut. Er meint nur eben dieses mit dem Boden, das sollte doch einfach eingehören. Und Elizabeth, ich habe schon wieder Elizabeth ersetzt, Elizabeth, und eben auch ihr Vater, die sind halt eben Befürworter dieses Georgismus. Und Elizabeth entwickelt dann ein Spiel, um eben diese Ansichten der breiten Bevölkerung weiterzugeben und spielerisch denen zu vermitteln. Also die hat jetzt nicht ein Spiel entwickelt, weil sie sich dachte, boah geil, ich will, dass die Leute Spaß haben, sondern boah geil, vielleicht kann ich mit Spaß den Leuten einfach das vermitteln, was ich für richtig halte. Und sie gab ihrem Spiel den Namen The Landlord's Game. Kennst du das?
Der Titel ist mir mal untergekommen, aber ich habe es noch nie gesehen.
Das ist noch nicht gesehen, aber weißt du, womit das zu tun hat? Also sag jetzt nicht, wenn du es weißt, aber weißt du, wo
die Geschichte hinführt?
Ja? Ja, okay, gut. Vielleicht wisst ihr es ja auch, aber wir wollen es jetzt doch nicht sagen für die, die es noch nicht wissen. Und Ziel war es dann eben, dass sie mit diesem Spiel zeigen wollte, welche Gefahren monopolistischer Landbesitz eben mit sich bringt, also wenn quasi einer Person alles gehört und wie dadurch eben die Landbevölkerung völlig verarmt. Das war das Ziel ihres Spiels und es sollte eben antimonopolistisch sein und das halt eben so vermitteln. Und eben vor allem wollte sie damit halt auch eben gegen die großen Monopolunternehmer, die damals eben zu ihrer Zeit waren, quasi die kritisieren. Zum Beispiel halt die irgendwie Stahl- oder Ölkonzerne hatten und da einfach total viel Geld hatten. Wie zum Beispiel John D. Rockefeller, der erste Milliardär.
Genau,
der war mordsmäßig reich. Und das kritisiert sie eben, indem sie diesem Georgismus anhängt. Und weil sie eine coole Spielidee hatte, wollte sie die eben patentieren lassen. Und sie reichte das Patent eben am 23. März 1903 beim US-Patentamt ein. Und wurde dann aber, also das Patent hat sie dann erst im darauffolgenden Jahr bekommen. Und es ist aber auch erst der Anfang der Geschichte, weil das Spiel noch lange nicht produziert und vertrieben wurde. Da kommen wir dann später hin. Aber jetzt habe ich nochmal für manche, die immer noch nicht so genau wissen, um welches Spiel es geht, das sie definitiv kennen, aus dem Patent eine Beschreibung von ihrem Spiel rausgezogen. Vielleicht bringt euch das noch auf eine Idee, was für ein Spiel es sich handeln könnte. Und Bene, wenn du möchtest,
sehr gerne,
kannst du es gerne mal vorlesen.
My invention, which I have designated the Landlord's Game, relates to game boards and more particularly to games of chance. The object of the game is to obtain as much wealth or money as possible. The player having the greatest amount of wealth at the end of the game, after a certain predetermined number of circuits of the board, have been made being the winner.
Genau, also sagt quasi die Person, die halt am Ende am meisten Geld und Besitz und alles hat, die Person hat dann eben am Ende des Spiels gewonnen.
Aber es ist ganz klar satirisch, das Spiel, oder? Also es ist.
Genau, sie möchte damit eben zeigen, was eben die Gefahr ist, weil es ja eben nicht so sein soll, dass eine Person dann am Ende eben alles hat. Aber da kommen wir auch gleich weiter, weil sie hat nämlich zwei Anleitungen für das Spiel entworfen. Es gibt nämlich eine Variante mit der Einheitssteuer, die eben auch Henry George empfiehlt, dass nämlich alle Spieler belohnt werden, wenn eine Person Geld einnimmt, weil man ja sowas wie Miete zahlen muss oder sowas wie für einen Grund eben zahlen muss. Die Variante 2 ist die mit Monopol, wo das Ziel des Spieles eben ist, dass eben eine Person gewinnt und alle anderen in den Ruin getrieben werden. Und da steckt halt diese Kritik dann dahinter. Und sie befürwortet klar die Variante 1, die ja eigentlich... sie befürwortet klar die Variante 1, die natürlich dann zeigen soll, wie es besser gehen sollte. Das Spiel von ihr verbreitete sich dann auch in verschiedenen Gemeinden, beziehungsweise die Spielregeln. Das Spiel wurde noch nicht produziert. Das heißt, man hatte nur die Regeln und hat sich das so selber aufgemalt, das Spielbrett. Und auch an einigen Colleges bei Studierenden und so. Also wer dieses Spiel spielen musste, musste sich das eben meistens selber zusammenbasteln, weil es halt eben noch nicht so populär war, was es auch nicht so oft gab, nicht so gut produziert wurde. Und da hat es sich dann auch schon einen Namen etabliert, der jetzt vielleicht gar nicht so weit weg geht von einer Variante, in der man das spielen kann. Und es handelt sich um das Spiel
Monopoly.
Genau. Und das hat sich der Name Monopoly eben schon etabliert. Deswegen sprechen wir jetzt einfach weiter von Monopoly. Und was total interessant ist, dass anscheinend das Spiel sehr beliebt bei den Quäkern in Atlanta City war, wo auch Elizabeth selber Anhängerin war und da dabei war. Worüber sie es vielleicht auch irgendwie mitbekommen haben und das dann gerne gespielt haben. Und die haben noch dem Spiel ein paar Sachen hinzugefügt und auch die Straßen nach denen in Atlanta City benannt, die es auch heute noch in der US-Version des Spiels gibt. Also die haben anscheinend noch die Straßennamen von Atlanta City. Während es in der deutschen Version eher so, also eigentlich waren das die Berliner Straßennamen und ich glaube, wir haben aber ein anderes Monopoly nämlich zu Hause, als wir gespielt haben, eine andere Variante, deswegen haben wir vielleicht andere Namen. Und weil es dann während des Nationalsozialismus verboten wurde, wurde es dann nochmal quasi eine Neuauflage und das sind jetzt so voll generische Straßennamen. Ich habe mal nachgeguckt, Beethovenstraße, Mozartstraße, Schlosspark oder so. Aber gut, ist ja auch ganz schön, weil die findet man ja in der näheren Umgebung sowieso fast überall. Und jetzt kommt es da, was ultra interessant ist. über die Quäker in Atlantic City vielleicht sogar, lernte ein sogenannter Charles Darrow dieses Spiel kennen, also den Landlord's Game oder Monopoly. Und er hat es, ich würde mal, er hat es auch lieben gelernt, weil er es anscheinend sehr viel mit seiner Familie gespielt hat. Er hat es so viel gespielt, dass er sogar das Spielfeld umgestaltet hat und das Spiel dann unter dem Namen Monopoly 1935 an die Parker Brothers verkauft hat. Diese Variante dann des Spiels von Elizabeth von The Landlord's Game hat aber zum Beispiel so Bahnhöfe oder auch Grundstücke, die man kaufen und verkaufen kann und so. Und auch dieses Spiel wird es natürlich beibehalten, weil das gibt es auch heute immer noch. Und auch das, dass man ins Gefängnis gehen muss, das ist alles dabei geblieben. Aber auf jeden Fall wollten die Parker Brothers, weil Elizabeth hatte ja, wollte das denen schon mal verkaufen oder sie darum bitten, das zu vermarkten, aber die fanden das nicht so toll, haben es jetzt dann von Charles Darrow, aber als es schon sehr populär war, dann doch abgekauft. Das heißt, die wussten schon, dass es da wohl noch eine andere Version gab und haben dann eben das Patent von Elizabeth kaufen wollen, um auf der sicheren Seite zu sein, dass da halt eben ja kein Patentrecht beschädigt. Und es kam dann nämlich eben, also das war dann eben auch das andere Datum, was es im März nämlich noch dazu gibt, nämlich der 19.03.35, wo die Parker Brothers Elizabeth das Patent für The Landlord's Game abkaufen. Und es kamen dann tatsächlich beide Spiele auf den Markt, The Landlord's Game und Monopoly. Aber welches Spiel davon haben wir jetzt in unserem Spielregal? Monopoly, denn The Landlord's Game war ein voller Flop und hat nicht so gezogen, aber Monopoly, das war vielleicht auch schon beliebt mit ein bisschen Abwandlungen und so und gibt es ja bis heute. Und obwohl ja dann die Parker Brothers ja eigentlich wussten, dass es ja da ein Vorgängerspiel dazu gab von Elizabeth Phillips, wurde lang eigentlich nur Charles Darrow als der Erfinder von Monopoly angesehen. Ich meine, die Geschichte lässt sich auch voll gut erzählen, weil es ein armer, arbeitsloser Familienvater war, der eben durch den Verkauf dieses Spiels, dieser Spielidee, nicht nur seiner Familie irgendwie ja doch mal ein gutes Leben leisten kann, sondern eben auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten dieser Spielfirma auch vor dem Ruin bewahrt, indem das halt so ein beliebtes Spiel ist, dass es sich so crazy verkaufen lässt. Lässt sich natürlich schöner erzählen, wie ja, da wollte so eine Frau ökonomische Ideale und so vermitteln. Aber muss man ja trotzdem sagen, die Grundidee stammt von Elizabeth Maggie Phillips und ohne die gäbe es das Spiel. Gut, vielleicht gäbe es, das kann man jetzt nicht sagen, aber die hat auf jeden Fall einen großen Beitrag geleistet und hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir das heute spielen. Es gibt ja, ich weiß nicht, also welches hast du daheim, welches Spiel?
Also ich habe das normale und
das grüne, oder? Das ist, glaube ich, so hellgrün. Ich glaube, dieses alte. Wobei, vielleicht ist es auch das alte, was so hellgrün ist.
Das ist so ein graues. Und dann hatten wir noch einen Rummelplatz, das war für Kinder. Mhm. Also da hat man, genau, musste man genug Geld haben, um dann die Attraktionen zu fahren. Und dann hatten wir irgendwie so ein, ich weiß nicht, das habe ich nur gespielt. Eins, wo man eine Bankkarte hatte und die dann immer durchgezogen hat. Das war natürlich schon auch
faszinierend. Cool.
Ich finde irgendwie insgesamt, ja, also jetzt ist es ja eigentlich kein satirisches Spiel mehr, gesellschaftskritisches Spiel mehr. Es ist halt wirklich eigentlich nur eine Zelebrierung des Kapitalismus.
Ja, voll. Das ist ja auch eigentlich das Interessante daran, dass die Idee eine komplett andere war,
ja,
als wie es heute quasi eigentlich.
Und das hängt, ich vermute sehr stark, dass der Vermarktungserfolg halt auch damit zusammenhängt, dass diese Kanten abgeschliffen wurden und viele das jetzt so als unpolitisches Game begriffen haben, obwohl es ja natürlich sehr stark Kapitalismuspropaganda ist, nichtsdestotrotz.
Ja, total. Das ist halt auch eigentlich voll interessant, wenn man das im Hinterkopf hat, dass es eigentlich eher aus einer Kritik heraus entstanden ist. Und jetzt ist es eigentlich so volles pro-kapitalistisches Spiel. Ich weiß auch, wir haben diese alte Variante, das ist so hellgrün, und aber mit Plastikhäusern. Und dann haben wir noch eine mit so Wolkenkratzern und das ist richtig cool, so Stadien. Dann kriegt man irgendwie top. Wobei ich Stadien, glaube ich, gibt es woanders auch. Aber das war echt crazy mit den Wolkenkratzern. Das war ziemlich cool, hat man richtig abgesandt. Aber ich finde, Es ist echt crazy, weil entweder läuft es einfach gut oder es läuft einfach scheiße bei dir. Du kommst nicht raus.
Ich finde das Spiel furchtbar. Also mir macht das wirklich überhaupt keinen Spaß.
Und du spielst auch so lange, es hat einfach kein Ende.
Richtig, genau. Also es gibt kein klar definiertes Ende. Und wie du sagst, irgendwann ist man in einer Situation, wo man halt eigentlich verloren hat. Aber man muss dann quasi weiterspielen. Ich glaube, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Also ich glaube, das ist schon irgendwie auch die spielerischen Schwächen, die mir Monopoly, die mir den Spaß in Monopoly rauben. Aber schon auch diese Prämisse. Ich finde, das macht einfach nicht so viel Spaß, dafür zu spielen, der Reichste zu sein und möglichst viele Häuser und Hotels zu besitzen.
Ich meine, ich überlege gerade, Catan ist ja auch, also du musst ja auch so Siegpunkte sammeln und du brauchst auch Ressourcen, also Pendant zu Geld, um Sachen zu bauen. Aber du hast auch diese interaktive Ebene, dass du tauschen musst und miteinander was machen musst. Und es ist ein bisschen... Es ist
viel kooperativer.
Ja, genau, viel kooperativer und doch noch ein Stück komplexer, weil du ja Straßen bauen musst und alles Mögliche und so. Und es eben auch noch ein bisschen vielleicht mit Strategie, aber man kann nicht nur mit vielen Ressourcen gewinnen. Also es
genau,
gibt andere Wege.
Richtig, und es gibt ja auch das Ziel, also du kannst eine Bibliothek bauen, das ist dann auch ein Siegpunkt wert. Also
ja, eben genau.
Es ist weniger dieses, also klar möchte man der Mächtigste werden, aber es ist irgendwie auch, man baut sich eine schöne Siedlung.
Aber es bringt dir nichts, wenn du offensichtlich der Mächtigste bist, weil dann handelt niemand mehr mit dir und das ist auch scheiße.
Ja, genau. Aber das sind Dynamiken, die man halt einfach nicht hat bei Monopoly. Also
genau, deswegen. Da musste ich auch mal gerade dran denken, weil das spiele ich wirklich gerne. Das ist, glaube ich, aktuell wirklich ein Spiel, was ich sehr gerne spiele. Monopoly gar nicht. Können wir uns ja auch mal mitteilen, ob ihr so gern Monopoly spielt oder nicht so gern Monopoly spielt. Es ist doch ein Spiel, was alle kennen, auch wenn man es vielleicht gar nicht selber daheim hat. Und damit sind wir tatsächlich ja schon am Ende unserer Folge. Ich habe natürlich noch eine Bauernregel herausgesucht, weil wir wissen ja, dass man sich da ganz, ganz doll drauf verlassen kann. Sarkasmus auch. Und zwar habe ich herausgesucht, und diesmal bist du an einem bestimmten Tag, und zwar zum 17. März, das ist nämlich St. Gertrud. Und die lautet, ist Gertrud Sonnig mit dem Gärtner Wonnig. Und ich würde die mal abändern zu ist Gertrud Sonnig, wird's den GärtnerInnen wonnig.
Klingt besser auf jeden Fall.
Und das war schön, das, ne? Wir wollen doch, dass es schönes Wetter wird. Also wenn es da sonnig ist, dann können wir uns freuen.
Er ist auch wieder Palmator. Das ist ein großes Starkbierfest in Regensburg.
Stimmt.
Letztes Jahr war es ein absolutes Desaster vom Wetter.
Hat geregnet total, genau, das ist ja auch noch.
Und diesmal ist es genau Ende März, also vielleicht ein bisschen Sonne. Wäre nicht schlecht.
Wäre auch auf der Seite von Palmator. Also wir können gespannt bleiben.
Damit verabschieden wir uns, bedanken uns fürs Zuhören und bis nächsten Monat.
Bis dann, ciao.